bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
Ich kann nur dazu sagen, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen. Wenn Sie flotten Fußball sehen wollen, dann sind Sie hier richtig.
Also, scheiß Stimmung, das seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir.
Unser Scheich sind 160.000 Fans.
Wir sind jetzt die Fußballvereine, die neuen Yachtvereine.
Wir haben viel über die Diversity-Binde geredet und letztlich schaffen wir das selber nicht quasi wirklich, wenn es wirklich um Werte geht, das umzusetzen.
Ja, siehst du die Runde da? Und dann habe ich einfach spontan mal gesagt, Rudi, das wäre doch eigentlich was für dich.
Wenn die Männer erfolgreich sind, dann leisten wir uns halt auch mal eine Frauenmannschaft.
So, können wir jetzt dann zum seriösen Teil kommen, oder?
Du hast so einen nassen Helm auf.
Also Leute, ich sage euch ganz ehrlich, es ist wahrscheinlich eines der, wenn nicht sogar das schönste Intro, das je für einen Podcast gemacht wurde. Und wenn man das so lange nicht gehört hat, wie wir jetzt hier, dann fühlt es sich auch komisch an, damit zu beginnen. Aber wir versuchen es. Mein Name ist Nico Beckspin, das ist Schöner Neuer Fußball und wir sind wieder zusammen. Und das muss man auch mal betonen, denn wir wissen da draußen, wir hören euch Leute, wir wissen, dass ihr da seid, wir wissen, dass ihr diese Folgen ihr haben wollt und es tut uns sehr leid, dass es manchmal ein bisschen länger dauert. Aber dieses Format hat eine Regel. Alle oder keiner. Und genau das ist der Grund, warum wir jetzt erst wieder da sind. Aber, Kai Rippe, sind wir da? Geht's dir gut? Hast du das Business überstanden in der letzten Wochen?
Ja, absolut. Wir hatten eine gemeinsame, wunderbare Zeit auf der Spobis vorletzte Woche. Danach war ich 5 Tage in Ischgl. Und jetzt bin ich pünktlich zum Karneval wieder zurück in Köln und sage Hello.
Hello, hello. Dinge, die ich von Tommy nie hören werde. Was ich von ihm mal höre, aber ist, Leute, ich kann nicht, weil meine Live-Show ist ausverkauft. Oder so ähnlich. Du bist ja quasi mit anderen Formaten mittlerweile so groß, dass du eigentlich auch schon auf anderen Planeten unterwegs bist. Wie geht's dir trotzdem hier in den Niederungen der Podcast-Welt? Fühlst du dich hier noch ein bisschen zu Hause bei uns?
Was kostet ein Liter Milch? 100 Euro? Weiß ich doch nicht. Keine Ahnung. Ich fühle mich hier super zu Hause. Ich mag es auch ab und zu mal wieder in den Niederungen der Podcast-Welt unterwegs zu sein. Mit euch Granaten, ja. Ihr habt mir gefehlt und das Intro auch. Schönen guten Abend bei Schöner Neuer Fußball.
Sehr gut. Und der letzte Dritte im Bunde, der ja quasi auch das Gerüst von dem Ganzen ist, hat ja eigentlich andere Dinge zu tun gerade als mit uns hier über Fußball und vielleicht ein bisschen Fußball-Business zu quatschen. Konstantin, stand jetzt, wie viele Goldmedaillen hat Italien bisher gewonnen?
Oh, bei den Olympischen Spielen. Ja, ich melde mich hier von den Olympischen Spielen. Ja, zumindest natürlich im Super-G wurde ja eine spektakuläre Goldmedaille von Italien eingesackt. Im Eishockey, was ja eher meine Sparte ist, sieht es jetzt eher schlecht aus. Die italienischen Frauen stehen kurz vorm Aus. Und gerade eben hatte ich das erste Viertelfinalspiel der Frauen kommentiert. Und Tschechien ist auch raus, ne? Die große Kristina Kaltunkova, für alle Eishockey-Freaks da draußen, ist ausgeschieden mit Tschechien. Ansonsten kann ich nur sagen, ja, es hat sehr lange gedauert. Auf der Spobis war man auch irgendwie nicht so richtig zusammengekommen. Tommy ist kurzfristig krank gewesen dann und deshalb sind wir da nicht zusammengekommen. Es hat sich sehr viel bewegt.
Ist schon schade, ne?
Ja, irgendwie schon. Also es schmerzt ein bisschen, aber es ist auch gut, wenn wir dann wieder irgendwie eine Folge aufnehmen. Aber seit der letzten wirklich so viel passiert, ne? Hertha ist raus, wieder kein Finale daheim. Also tut schon weh.
Kommen wir vielleicht heute auch im Detail drum.
Wie geht's dir denn, Nico? Das müssen wir auch noch besprechen.
Ja, danke, dass du fragst. Das ist ja schön. Man fragt mich sonst so selten. Und ich sag auch mal so, ich bin schon auch fußballemotional durch turbulente Wochen gegangen, über die ich heute auch mit euch sprechen möchte. Habe immer sehr vermisst, dass wir in dieser Runde
nicht so gut.
Haben wir sehr, sehr, sehr vermisst, dass es in dieser Runde nicht so weitergegangen ist. Aber bin dann ja auch Opfer meiner eigenen Regel hier mit alle oder keiner. Und bin deshalb gerne da. Was aber auch gefehlt hat, bevor du nämlich darauf kommst, ist natürlich ein Quiz von Kai Rippe. So, denn damit beginnt ja jede gute Folge eigentlich, wenn man mal ehrlich ist.
Dieses Quiz,
hast du was mitgebracht?
Liegt schon länger in der Schublade und sollte eigentlich schon vor 4 Wochen abgefeuert werden, weil wir spielen heute nämlich Wer wird Millionär? Ich habe 4 Fragen mit, 5 Fragen, die ich euch gleich einmal auftischen werde. Und es geht natürlich um meinen liebsten Zweitverein. Mein Erstverein ist der ruhmreiche SV Werder Bremen. Mein liebster Zweitverein ist, ihr wisst es alle, Nico, du weißt es, Tommy, du weißt es, Konstantin, du weißt es. Es ist natürlich Schalke 04. Wir machen heute Wer wird Millionär in der Schalke 04 Edition. Und ich nehme euch mit auf eine kleine kulturelle Reise und würde jetzt gleich mal mit 5 Einzelfragen anstellen. Seid ihr bereit?
Ist lustig, weil ich hätte gedacht, dass bei Schalke 04 überhaupt nichts Kulturelles bei rumkommt. Aber bin ich viel gespannt.
Da merkt man die Zweitliga-Rivalität. Ne, Hertha BSC hat eine Aufstiegsambitionen.
Also so. Schalke hat wirklich, also was Schalke nicht hat, ist Kultur und Berufsverkehr.
Alter. Also ich sag mal, ob Draft jemals einen Schalke 04 Auftrag bekommt, ist nach dieser Sendung fraglich.
Ja. Tommy, aber schön, ich nehme euch mal ist. Emotional mit. Mal gucken, ob Tommy das danach auch sagen würde. Also wie gesagt, es gibt ein kleines Intro, dann stelle ich eine Frage, 4 Antworten. Ihr müsst tippen und euch auf eine einigen. Wir starten natürlich mit der legendären 4-Minuten-Meisterschaft. Wir befinden uns am 34. Spieltag der Saison 2000-2001 am 19.05. Am 33. Spieltag hat Schalke bereits Matchball für die Meisterschaft gehabt, hat aber 1-0 verloren in Stuttgart. Balakow 90. Minute. Gleichzeitig gewinnt Bayern 2-1 durch ein spätes Tor durch Alex Sickler und hat auf einmal 3 Punkte Vorsprung. Allerdings die schlechte Tordifferenz. Ergo am letzten Spieltag, Schalke muss siegen, Bayern muss verlieren, dann wäre Schalke Meister. Schalke spielt gegen Unterhaching, liegt früh 2-0 zurück, gewinnt am Ende aber 5-3. Dann, was passiert parallel mit Bayern? Sie spielen auswärts beim HSV und Serge Barbaris trifft in der 90. Minute zum 1-0. Schalke ist für 4 Minuten Meister, das Spiel in Schalke ist zu Ende, läuft auf der Anzeigetafel und dort sehen 70.000 Schalker, wie in der 4. Minute der Nachspielzeit Patrick Andersson nach Fehler von Matthias Schober das 1-1 schießt. Also sehr tragisch, Schalke wird Zweiter, Bayern wird 4 Tage später auch Champions League-Sieger gegen Valencia. Star dieser Mannschaft war damals Ebbe Sand. Und die erste Vorfrage ist, kennt ihr den Ebbe Sand Song? Kennt ihr nicht?
Ja, das ist die längste Frage, die ich jemals gehört habe.
Ich wollte gerade sagen, das war jetzt die Hinleitung zum Ebbe Sand Song?
Der mit 22 Treffern Torschützenkönig wurde. Und ich würde euch jetzt mal 4 Zeilen aus dem Ebbe Sand Song vorsingen und eine davon gibt es nicht.
Du singst die jetzt vor.
Ich rappe die. Wer kriegt auf Dosen Flaschenpfand? Ebbe, Ebbe, Sand. Ebbe, Ebbe, Sand. Zeile 2. Wen mag man auch im Sauerland? Ebbe, Ebbe, Sand. Ebbe, Ebbe, Sand. 3. Wer baut die größte Burg am Strand? Ebbe, Ebbe, Sand. Ebbe, Ebbe, Sand. 4. Wer küsst die Frau von Sven Vermandt? Ebbe, Ebbe, Sand. Ebbe, Ebbe, Sand. Welche Zeile gibt es nicht?
Das ist die letzte.
Gut. Die letzte.
Sehr gut. Ich habe auch die jugendfreie Version gemacht, also die gesungen, also ich sag mal die vermierende Version, die sagt was anderes als küsst. Aber
wir müssen da nochmal ganz kurz alle Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, das ist das Problem, wenn Kai länger im Urlaub ist, zum Beispiel in Ischgl, dann kommt sowas dabei raus.
Sehr gut. Frage 2. Die Eurofighter 1997, die legendäre UEFA-Cup-Sieg der Schalker, wo es einen wunderbaren Song gibt, den wir alle kennen, nämlich wir schlugen Roder, wir schlugen Trabzon, wir schlugen Brügge sowieso, Valencia, Teneriffa, Inter Mailand, das war eine Show. Also ein wunderbarer Run, wir alle waren damals Schalke-Fans. Und
du auch, Tommy?
Nee, ich nicht.
Genau. Also neben einer wahnsinnig geilen Truppe mit Mulder, Wilmots, Anderbrügge und Co. War Huub Stevens Trainer. Was man aber nicht wusste, ist, dass Huub Stevens erst ab Runde 2 Trainer von Schalke wurde, nämlich und dann bis zum Finale. In Runde 1 war nämlich noch Jörg Berger Trainer, der dann gefeuert wurde. Wurde ersetzt von Huub. So, Frage: Von welchem Verein kam denn Huub Stevens zu Schalke? War es A. Roder, B. Trabzon, C. Brügge, de Valencia.
Roda.
Roda Kerkrade,
oder? Ja.
Ihr seid gut. Wir gehen zu Frage 3.
Ist geil, ganz kurz, geht euch das auch so, dass immer, wenn er irgend so einen Fakt sagt, denke ich, jetzt kommt die Frage. Vorhin habe ich gedacht, geil, Anderson, weiß ich natürlich. Ja, aber dann löst es immer selber schon auf.
Ja, ich habe hab vorhin gedacht, ist die Frage jetzt wirklich, wer das Tor geschossen hat für die Bayern?
Nein. Und können wir da nochmal ganz kurz, bevor du weitermachst, Kai, weil also wir sind ja heute ein bisschen freestylig unterwegs. Du hast gesagt, nach Fehler von Schober, aber war das nicht dieser indirekte Freistoß?
Ja,
dieser,
aber er hat den Ball, aufgenommen.
Den Ball aufgenommen.
Ja,
hat.
Das war ein Fehler von Schober. Okay. Und Schober war ausgeliehen von Schalke an den HSV.
Das sind Geschichten,
die schreibt
nur der Fußball.
Und niemand hat verstanden, warum er den Ball aufnimmt.
Ja.
Und ich war das erste und einzige Mal im Stadion für den HSV wahrscheinlich.
Ja.
Das muss ich auch an der Stelle mal betonen. Das war richtig, richtig, das war ja damals im Stadion, das war ein richtig eigenartiges Gefühl. Deswegen bin ich froh, dass wir am Ende mit irgendeiner Ebbe Sandlein gekommen ist.
Ja, froh, was wenn vermannt.
Aber im HSV. Ja.
Sehr gut.
Frage Nummer drei.
Wir befinden uns in der Saison 2020-2021. Schalke steigt nach dem 30. Spieltag zum vierten Mal aus der Bundesliga ab. Nach einer 0-1-Niederlage in Bielefeld. Das war die legendäre Fünf-Trainer-Saison, wo David Wagner, Manuel Baum, Huub Stevens, Christian Groß und zum Schluss Dimitrios Gramotzis S04 in die Versenkung gecoacht haben. Nach dem Spiel in Bielefeld fährt die Mannschaft mit zwei Bussen zurück und kriegt schon an der Raststätte Ressermark die Info, am Stadion warten die Fans.
Frag mal den Ralle.
Entscheidet die Vereinsführung, wir fahren dahin, wir machen nur eine kurze Aussprache. Übrigens, das tun sie auch, kommen um halb zwei, kommen sie am Stadion, am Campus an. Parallel zu den zwei Bussen sind da auch 13 Polizeiwagen. Dann sagt aber die Vereinsführung, wartet bitte hier, das würde eskalieren, wenn ihr mitkommt. Wir wollen nur kurz mit denen reden. Der Rest ist Geschichte. 500 Ultras nach einer kurzen Diskussion werfen Pyro und Eier auf Spieler, Trainer und Staff. Danach gibt's Schläge. Und ein Spieler wird sogar an diesem 20.04.21 ums Stadion gejagt. Ist es A. Marc Uth? Ist das B. Matthew Hoppe? Ist es C. Sebastian Rudi? Oder D. Amine Harit?
Marc Uth.
Sehr gut. Ihr seid gut. 3 von 3.
Stark, stark. Wer war aber damals bester Torschütze in der Saison?
Für Schalke? Offensichtlich nicht er.
Nee, Matthew Hoppe war damals bester Torschütze. Matthew Hoppe. Mit 6 Treffern oder 7 Treffern oder so ein Spaß.
Ja, vor, du bist einmal Torschützenkönig und wirst dafür noch gejagt.
Hier Büskens und Asamoah haben auch auf der Mappe bekommen. Serra haben sie wohl nach Hause verfolgt. Also da kann man sich auch schön drin verlieren. Also das ist S04. Das ist die Gelsen-Szene.
Frag mal den Ralle.
Ralle Fährmann oder was? Ach nee, hier, du meinst Ralle Günisch.
Nee, Ralf Rangnick wahrscheinlich.
Kennst du nicht diese legendäre Sprachnachricht, was da passiert ist?
Doch, aber typ, die ist von Ralle?
Ja, da fragt man den Ralle, sagt er.
Geil, das wusste ich gar
genauso
nicht.
Gejagt wurde.
Stand ich auf dem Schlauch, sehr gut. Frage 4, das ist eine meiner Lieblingsfragen. Und zwar, wir kommen zur Episode von Raoul, dem Knappen, der 2010 nach Schalke gekommen ist und zwei Saisons dort gespielt hat. Vizemeister war Schalke 2010, qualifiziert für die Champions League, musste dann aber unter Magath in den Umbruch. Kevin Kurani ging. Raoul, Metze und der Hunter kamen. Raoul wohl auch auf Impuls von Christoph Metzelder, also den Schalke zuerst verpflichtet hat und der dann Magath den Tipp gegeben hat, dass Raoul auch wechseln will. Was dann letztendlich auch geklappt hat. Der Bulli-Start misslang mit 4 Niederlagen, dann wurde man aber besser und besser in der Saison 2010, 2011 und wurde am Ende unter anderem DFB-Pokalsieger und kam ins Champions League-Halbfinale. Raoul spielte eine sehr gute Saison, schoss unter anderem das Tor des Jahres, wurde dann auch
das war dieser Heber, ne? Ja. Das war dieser Heber über den Torhüter.
Vor allem, er hat das Tor des Jahres 2013 nochmal geschossen, aber das war eigentlich diese geile Vorlage von Draxler in seinem Abschiedsspiel. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, wo Draxler quasi auf der Torlinie sich absichtlich anschießt und das Ding Raoul auflegt. Das ist so geil. Also beide Hütten, super geil.
Ja, fragt man sich mal Raoul bei Schalke 04.
Ja, genau, vor allem, also darauf zieht auch so ein bisschen meine Frage.
Ja, das war ja die Zeit gewesen, da war Ruud van Nistelrooy war beim HSV, Raoul war bei Schalke, es war alles ein bisschen weird.
Das war wirklich ein bisschen weird und ja, vor allem richtig, also plakativ wird es, wenn du dir die Aufstellung von Schalke im Champions League Halbfinale gegen Man United anguckst, gegen die sie dann verloren haben. Also sie haben vorher gegen Lyon, Benfica, Hapoel hatten sie in der Gruppe, danach haben sie gegen Valencia und Inter Mailand mit einem richtig geilen 5-2 auswärts in Mailand gewonnen. So, und dann kommt das Halbfinale gegen Manchester United und ich sag mal so, ich nenne euch jetzt vier Spieler und einer von denen hat nicht gespielt in der Aufstellung von S04 gegen Manchester United im Champions League Halbfinale.
Hin- oder mit Rückspiel?
Auf dem Kopf.
Hin- oder Rückspiel?
Hinspiel. Also das, was sie 2-0 verkackt haben. Zu Hause. A. Alexander Baum, Johann. B. Hans Sapai. C. Edu. D. Ali Karimi. Wer von denen hat nicht gespielt?
Also Baumjohann.
Ali Karimi hat nicht gespielt.
Ist auch ein guter Kumpel von mir, der hat auf jeden Fall gespielt.
Weil ja, er mir Karimi hat nicht gespielt. Die anderen haben gespielt. Weil Edu war ja, das war ja Raoul, Edu und Fafan war ja der Sturm.
Sehr gut.
Baumjohann war im Mittelfeld auf alle Fälle. Was war Hans Sapai erst noch genannt? Hans Sapai hat lustigerweise auch häufig gespielt auf der Außenverteidigung irgendwie.
Genau. Ja. Also Metze und Matip in der Mitte, Uchida ja, genau, rechts, ja. Papadopoulos auf der 6 und Baumi und Jurado auf das ein.
Jurado war gar nicht mal so schlecht, ne?
Ja, genau. Also.
Der war bei Atletico war da gut.
Der hat gegen Giggs und Carrick gespielt.
Mhm. Ja, wer damals Schalke komplett versenkt hat in dem Spiel, war Wayne Rooney im Übrigen. Der war auf der Höhe seiner Schaffenskraft.
Und sag mal, aber war da Manuel Neuer im Tor?
Ja.
Klar.
Kann er kurz die Schalke-Ausstellung, Neuer, Uchida mal.
Neuer war irgendwie 20 und Kapitän.
Geil.
Ja. Und die Bayern-Fans haben Korn Neuer hochgehalten.
So.
Die Idioten. Ja, das war doch ein kurzweiliges...
Ich habe noch eine letzte Frage. Ach so, okay. Also ihr seid nicht schnell, die geht aber auch schnell.
Reicht auch, ne?
Ja, reicht auch. Ich dachte, wir kommen ein bisschen mehr in Wallung, aber ist nicht so schlimm. Habe ich mal mein Schalke-Quiz gemacht. Also fünfte Frage. Welcher Spieler ist die Ente von Twente? A. Ibrahim Affelay. B. Juri Mulder. C. Orlando Engela. Oder D. Nils-Ode Campus.
B. Juri Mulder.
Ist kein schlechter Tipp, weil der von Twente kommt. Er ist es aber nicht.
Na gut, aber es muss ja einer von Twente sein.
Also ja,
wer war dann noch von Twente? Wer war noch bei Twente? Engela, sagst du? Weiß ich nicht, wo der war.
Engela, Affelay oder Nils oder Campus?
Ja, Affelay.
Ich erlöse euch. Es ist Orlando Engela, die Ente von Twente.
Orlando, auch ein geiler Name.
Ja. Und letzte Bonusfrage, wie heißt der Hund von Maskottchen Erwin?
Das reiße ich mal ein bisschen zusammen, da keine Ahnung.
Erwin, sein Hund.
Okay. Ey, das müsst ihr euch mal vorstellen, ne? Da wartest du monatelang auf eine neue Folge, schöne neue Fußball und dann musst du dir erstmal 20 Minuten lang so Trivia von Schalke 04 anhören.
Aber ihr wart doch gut. Ihr habt doch 4 von 5 habt ihr gerissen.
Unfassbar.
Ja, aber dann lass doch zu den relevanten Dingen übergehen. So, wollen wir kurz darüber sprechen, warum Hertha BSC nicht DFB-Pokalfinale spielt?
Nico, darf ich noch ganz kurz einhaken, nur für eine Sekunde?
Gerne, mach.
Wisst ihr eigentlich, was das Geilste an den letzten 2 Minuten war? Ich habe hier dreimal ins Mikrofon Orlando Engela reingerufen und habe gemerkt, dass ich die ganze Zeit gemutet war.
Ja, die
ich habe gedacht, warum reagiert hier keiner? Ich sage die ganze Zeit Engela und dann sagt Tommy, ja, könnte das sein, ist das der Engela gewesen?
Also ihr seid wirklich sehr kundig in S04-Folklore. Ja, das nächste Schalke-Quiz muss schwerer.
Das war aber trotzdem leicht ruhig. Meine Welt war gerade ganz komisch. Nico, du hast weitermachen.
Ja, ja, aber wie machen wir jetzt eigentlich weiter? Weil wir, es gibt ja, und das muss man an der Stelle ja mal betonen, auch eine gewisse Tradition, die wir eigentlich immer gepflegt haben in der Geschichte von Schöner Neuer Fußball. Und das war zusammen bei der Spobis sein, um dort aufzunehmen und danach dann aber auch und drumherum über das zu sprechen, was da stattgefunden hat. Jetzt hat aber Tommy ja wirklich glaubhaft krank sich abgemeldet, obwohl ich bis heute keinen Krankenschein gesehen habe. Aber ich nehme es dir ab, dass du irgendwo krank gewesen bist. Das heißt, du hast es ja schon gesagt, Konstantin, selbst das ist ein bisschen verloren gegangen. Trotzdem, Kai, können wir ein kleines bisschen Recap machen? Wollen wir darüber sprechen, wie für uns die Spobis war?
Fällt dir dazu was Spektakuläres ein? Also ich war bis 16:30 in der Thai-Oase am Mittwochabend.
Standard.
Das war schön.
Ja, ich befürchte nämlich, dass das da noch keine wirkliche inhaltliche Brücke sein kann. Aber gibt es trotzdem etwas, was wir von dieser Messe gelernt haben? Ist da etwas, Konstantin, was für dich spannend gewesen ist? Ich will vor allen Dingen darauf hinaus, dass die Leute sowas natürlich auch haben wollen. Wenn wir der Meinung sind, es ist nichts drin, dann ist nichts drin.
Na, das Ding ist, und ich habe mich ja mit einigen ausgetauscht, im Übrigen immer weniger Journalisten gehen zur Spobis, wie mir auffällt, weil ich kenne ja viele und es waren 5 da oder so. Weil natürlich auch nicht optimal gelegen. Olympia beginnt in der Woche, also eigentlich an dem Donnerstag, Freitag beginnt Olympia, Super Bowl steht an, nicht optimal gelegen. Aber was mir aufgefallen ist, aufgrund meines hervorragenden Gedächtnisses, teilweise hast du Wortfetzen oder auch Aussagen 1:1 wie so ein Déjà-vu-Erlebnis gehabt aus dem Vorjahr. Also die Aussagen haben sich mehr oder weniger gedoppelt oder waren identisch im Vergleich zu 2025 oder
Beispiel.
Vielleicht auch 2024. Die ganzen Diskussionen um zum Beispiel, wie sich die Ligen international positionieren sollen, Bundesliga, Serie A, La Liga, im Vergleich zur Premier League. 1:1 die Diskussion aus den Vorjahren. Auch die Diskussion darüber, wie man Fanengagement wachsen lässt, wie man mehr Einnahmen generiert. Ne? Bitte?
Teilhabe meinst du, glaube ich, auch.
Nein. Ich meine, nein, aufpasst. Fan-Engagement, Engagement, nicht Engagement, Fan-Engagement, ist wichtig, ne? Okay. Weil der englische Begriff heißt was ganz anderes als Engagement. Fan-Engagement, wie man mehr Einnahmen generiert. Die Diskussion hatte man 2025 in den Panels identisch. Teilweise fast gleiche Aussagen. Und natürlich auch dann wiederum die andere Seite, die Panels, die dann darüber sprechen, Fan-Teilhabe, wem gehört der Fußball? Auch eine Debatte, die schon in den letzten Jahren geführt wurde. Also ich glaube, die Spobis, so gut sie ist, muss jetzt überlegen, wie kann man inhaltlich mal wieder was Neues kreieren, weil vieles sich inhaltlich doch doppelt im Vergleich zu den Vorjahren oder auch in Relation zu den Vorjahren. Deshalb vielleicht auch für manche dann eher eine Networking-Messe, aber inhaltlich die Panels haben mich unzufrieden zurückgelassen.
Hast du Angst gehabt, Tommy, dass du was verpasst?
Na, der Aussage von mir wahrscheinlich nicht.
Nö, also ich, naja, gut, ich habe ja was verpasst. Ich war ja eigentlich gescheduled für einen Panel-Talk. Also ich hätte da meine Floskeln vom letzten Jahr auch gerne nochmal losgelassen. Das ging ja dann nicht insofern. Aber ich hätte mich gefreut, wenn wir da eine kleine Live-Show gemacht hätten. Wenn wir das danach zusammen in der Thai-Oase. Und Kai, ich kann dir versichern, als Unbeteiligter, das klingt sehr falsch. Ja, ich war bis 5 Uhr morgens in der Thai-Oase, klingt einfach teilweise auch schon strafrechtlich relevant. Genau, das muss man nämlich dazu sagen, es ist eine Karaoke-Bar. Es ist kein Etablissement auf der Schanze, das muss man auch dazu sagen. Nee, also ich hatte keinen FOMO, aber ich hätte euch gerne gesehen.
Gut, dass man das nochmal richtig gestellt hat.
Ja, es ist der Ort, wo du theoretisch Teil eines Männerchors werden kannst, wenn du möchtest. Aber was an Kai Rippe ja auch vorbeigegangen ist, offensichtlich. Was aber interessant und schön ist, dass die Spobis dann ja doch dann auch hier nicht so ganz so viel Einfluss hinterlassen hat. Ich muss auch sagen, dass es von den Themenfeldern gar nicht so viel gab, an dem ich jetzt festgehangen bin, glaube ich. Ich habe selber ja ein Panel über Kleinfeldligen moderiert, habe quasi mit den Protagonisten der gewisser Teams über deren Vermarktung gesprochen. Die Baller League ist vorbei. So müssen wir trotzdem, glaube ich, einmal ganz kurz thematisieren hier, auch wenn wir alle wahrscheinlich auch schon viel darüber gesprochen haben, aber Tommy, ich muss wieder nicht auf dich zugreifen, weil ich aber diese Antwort haben will. Aber Tommy, keine Baller League mehr. Was macht das mit dir?
Also zuerst mal finde ich lustig, dass du sagst, ich habe ein Panel über Kleinfeldligen gehalten, was sich ja nicht großartig von dem Job hier unterscheidet bei dir. insofern, naja, muss man ja sagen. Ja. Naja, es ist natürlich enorm schade, weil jetzt gerade wo die Baller League ja eigentlich die erste Geschichte, die eigentlich nur der Fußball schreibt, geschrieben hat. Nämlich, wenn ich das richtig verstanden habe, ist ein Baller League-Spieler zur SV Elversberg gewechselt. Also quasi die Chance, die niemals da war, genutzt, um dann doch noch Fußballprofi zu werden. Das fand ich schön. Und jetzt ist sie, glaube ich, ja auch schlicht und ergreifend pleite. Ne? Also zumindest in Deutschland, glaube ich, kann man so sagen. Falls nicht, müssen wir es rausschneiden. Weiß ich auch nicht.
Ah, also wir lassen es einfach drin.
Pausieren. Also ich glaube,
die pausieren aus finanziellen Gründen so. So ja, aus gut, demselben genau. Grund, warum ich mein Fitnessstudio früher als Student pausieren musste, weil ich pleite war. So. Mir wird da jetzt nichts mehr fehlen. Ich war am Anfang da deutlich gebannter dabei als dann zum Schluss. Insofern, das können Sie ruhig in England weitermachen.
Na, da wäre mal eine Frage an Kai, weil du hast ja, glaube ich, da den besten Blick darauf. Als abgesehen von der Baller League, wie sind denn so die Zahlen? Also nicht die finanziellen Zahlen, sondern so der Reach der gut. sogenannten Kleinfeld. Also ist der immer noch gut? Weil irgendwie, man hat das Gefühl, die existieren, haben guten Reach auf Twitch. Die ganzen TV-Dinge, die versucht wurden, sind ja mehr oder weniger alle versandet. Also ProSieben war nicht mehr bei der Baller League, RTL bei Kings League auch nicht mehr und so weiter. Jetzt ist es bei DAZN, aber irgendwie hat man das Gefühl, da passiert nicht so viel. Aber auf Twitch sind die Zahlen immer noch gut?
Die Zahlen sind gut. Also das ist ein Twitch-Produkt und alles, was irgendwie in den klassischen Medien, Join, ja vielleicht auch noch ProSieben, Sport 1, so, dafür nehmen die keine Kohle, also da fließt kein Geld, sondern das sind Placement-Deals und sprich, Sport 1 kriegt das umsonst, nach meinem Kenntnisstand, und die strahlen das aus und die Icon League nimmt das mit, so wie die Baller League das auch mitgenommen hat, aber es ist dafür ja auch nicht gemacht, also insofern kann man aber zumindest bei der Icon League ja sehen, die extrem viel neue Sponsoren auch bekommen hat, also das ist erfolgreich und ich glaube am Ende ist die Baller League so ein bisschen dran gescheitert, dass wir hier drei Ligen haben und mit Kings League, Icon League und Baller League, das gibt's halt in keinem anderen Markt. In US und UK sind sie aktuell noch alleine, da sind sie sehr erfolgreich, nach meinem Kenntnisstand. Und hier hat die Baller League halt das kostenintensivste Modell, weil sie die einzigen sind, die keine Shares oder keine Spots an die Teamvertreter rausgeben, so wie Icon und Kings League das tun, sondern die schlichtweg bezahlen. Ne? Das heißt, die haben mit Abstand höchsten Fixkosten, haben dafür halt alle Vermarktungsrechte selber und konnten das nicht refinanzieren, weil da halt Sponsoren abgesprungen sind. Und dadurch hat sich das finanziell nicht getragen und dementsprechend haben sie offensichtlich gesagt, okay, dann konzentrieren wir uns auf die beiden Märkte, wo wir halt alleine sind, wo wir finanziell erfolgreicher sind und pausieren Deutschland. Also deshalb ist es, glaube ich, der Rückzug der Baller League ist nach meinem Blick keine Niederlage der Kleinfeldligen in Deutschland, sondern ist vielleicht ein bisschen eine Niederlage des finanziellen Modells der Baller League. Die Icon League wächst.
Hat sich alles ein bisschen normalisiert. Ne? Da gab es diesen großen Hype medial. Das hat sich jetzt alles ein bisschen ist eben alles normaler geworden. Was glaube ich auch normal, also was herkömmlich ist.
Guck dir doch die Kings League an. Die haben gerade schon wieder 60 Millionen Funding eingesammelt. Also sogar, glaube ich, sogar ein bisschen mehr.
War das nicht letztes Jahr oder waren schon wieder 60?
Das zweite Mal. Okay. Die zweiten 60 oder 70 sind sogar, die sie jetzt eingesammelt haben, irgendwie vor einer Woche. Also für den weiteren Ausbau. Also man kann jetzt nicht sagen, dass das Produkt Kleinfeldliga weltweit nicht reüssiert. Ganz im Gegenteil. Also ich glaube, Deutschland ist kacke, weil du halt diese drei Ligen hattest, die gegeneinander laufen, was auch auf der Sponsorenseite. Das, ich meine, wissen wir ja selber bei Sport 5 für viel Verunsicherung gesorgt hat, weil viele immer gesagt haben, ja, welche Liga überlebt denn, wo soll ich denn hin, warte ich dann nochmal ein bisschen ab. Also das hat es da halt in den anderen Ländern nicht. Und in Baller League UK vermarkten wir ja auch. Also die stehen ganz gut im Strumpf, sag ich mal so, was die Dealgrößen angeht.
Nico, du hast ja das Panel moderiert, was war denn da so die Quintessenz, abseits vielleicht von irgendwelchen Werbesprüchen?
Die Quintessenz abseits Werbesprüchen, ganz spannend, weil da ging es nicht um die Liga, sondern um die Vereine selber. Und ich finde, man hat schon gemerkt, es ging um vier verschiedene Teams und deren Vermarktungsansatz und die Frage, wie sie sich vermarkten können. Und da ist natürlich die Geschichte von Eintracht Spandau die in meinen Augen die spannendste ist, wenn es darum geht zu überlegen, was kann da wirklich draus wachsen. So, also bist du größer oder machst du dich stetig breiter auf als eine Liga selber, die ja in der Border League waren, im Prinzip ja viele Teams deswegen jetzt ja auch vor einer weißen Wand stehen und nicht wissen, ob sie irgendwo anders unterkommen oder was sie daraus machen können, während Eintracht Spandau sich ja zumindest nach außen mit dem Paket, das da drumherum aufgebaut wird, schon so aufstellt, dass es eigentlich egal ist, in welcher Liga und wo sie spielen, weil sie versuchen, ein Verein zu sein, der größer ist als die eigene Liga. Und den Ansatz finde ich schon ganz spannend und ist ja eigentlich auch ehrlicherweise die Zukunft dessen, wenn du versuchst, das Ganze zu dem zu machen, was ich mir so ein bisschen erhoffe, ne? Denn ich sehe ja im Kleinfeldfußball insgesamt einfach nach wie vor ein riesengroßes Potenzial und weniger für einen kurzen Aufschlag durch irgendwelche Marken, sondern langfristig. Und ich finde, da ist diese Geschichte des Spielers, der da jetzt in den Profifußball kommt, ein sehr schönes Beispiel, dass es ja ein Auffangbecken für Fußballer ist, die den ersten Bildungsweg nicht schaffen, sondern den zweiten Bildungsweg quasi nehmen, um vielleicht da ihr Talent zu zeigen, um generell Breitensport Kraft zu haben, dass wir alle, was ich auch schon, glaube ich, ein, zwei Mal hier erzählt habe, ja, dieses Bild, dass wir alle ja in diesen kleinen Hallen auch alle irgendwie groß geworden sind mit Freunden.
Meistgespielte Sportart der Welt.
Ja, dass es aber darüber nicht so weit rausgeht und ich finde, das Potenzial ist bisher nicht genutzt und das ist von DFB nicht genutzt, das ist von DFL nicht genutzt. Ich glaube, das Wachstum, das du da beschreibst, das Fundraising, das da drin stattfindet, das ist alles Indiz für mich dafür, dass da viel, viel mehr drin steckt. Aber es darf halt nicht davon abhängig sein, ob ein paar Creator etwas machen, sondern dass Vereine sich aufstellen und auf die Reise machen, was Größeres draus zu machen, weil dann wird's interessant. Denn ich bin auch natürlich auch ein bisschen Freund dieses Paketes Nationalmannschaft, auch dieser von dieser romantischen Geschichte auch irgendwie angefixt, weil ich das mit live miterleben wollte. Was für dann doch Breitensport Potenzial da drin steckt. So, weil der klassische Fußball im Dorfverein stirbt. Also gibt das die Möglichkeit, wie der Fußball wieder zu Leben erweckt werden kann, auch in Regionen, wo er vielleicht sonst nicht mehr so stattfindet. Jetzt habe ich geredet, jetzt muss ich übernehmen.
Ja, lass uns doch mal ein anderes Thema reden, Nico.
Ja, dann mach mal, was hast du denn?
Ich hätte nur eins. Also, ich glaube, das spielt Tommy in die Karten. Wir wissen auch nicht so ganz genau, wann Tommy raus muss. Aber ich würde gerne.
Ist der noch da?
Nee. Ich bin noch da. Ich würde gerne über dieses. Ich habe mit meiner Frau geschrieben, ich darf noch.
Ich würde gerne über diese Super Bowl Halbzeitshow darüber sprechen. Also mit Bad Bunnys Auftritt, der ja sehr politisch war und ein wunderbares Statement gegen die gegen den bestehenden Präsidenten. Und das ist auch interessant, dass die NFL als größter Ligaverband und großes Dickschiff im Sportbusiness-Bereich sich traut, so eine Halbzeitshow hinzustellen, weil das ist ja ohne Ende durchchoreografiert, vorher 10-mal abgenommen von der NFL. Also die wussten jedes einzelne Statement und haben es trotzdem zugelassen. So, und der Fußball, der traut sich das nicht, wenn er in die USA kommt beim Auswärtsspiel, sondern der vergibt Friedenspreise.
Findest du nicht, also mal ganz kurz, ne? Das stimmt ja jetzt erstmal alles, was du gesagt hast. Ich muss ja sagen, also ich bin ja bekennender Hasser von American Football.
Haben wir ja, glaube ich, schon häufiger in dem Podcast diskutiert.
Ich wollte nur für den Fall, dass jemand hier das erste Mal einschaltet.
Ja, super.
American Football jetzt nicht so meins. Und gleichzeitig muss ich ja zugeben, dass ja eigentlich, ne, als jemand, der in einer Agentur arbeitet, wo es darum geht, dass Kultur und Musik und Fashion und Kunst und alles mit Sport ja eigentlich zusammengehört, dann ist das natürlich das Paradebeispiel. Ne? Die Halbzeitshow des Super Bowls ist ja im Grunde die Genese unserer Arbeit, auch von Nico. Insofern, ich finde das total spannend. Kleine Anekdote vorab. Ich hatte zum Super Bowl, weil auch wenn ich ihn hasse, lade ich immer dazu ein, beziehungsweise gucke zusammen mit Freunden und Kollegen den Super Bowl, einfach nur, weil wir die Werbespots angucken, aus beruflicher Sicht. Und da habe ich gedacht, vorher, weil wir eh in ein neues Office umgezogen sind, wir brauchen eh einen neuen Fernseher. Und dann habe ich mir einen 100-Zoll-Fernseher bestellt. So, und da hätte ich ja schon stutzig werden müssen, als es hieß, der kommt per Spedition. Ja gut, was soll da sein? Gut, müssen sie halt bringen, passt halt nicht in DHL-Wagen. So, dann hat die Spedition geschrieben, ja, der kommt am Dienstag. Ich habe mich da angerufen und gesagt, das geht ja nicht, weil Super Bowl ist ja am Sonntag. Was will ich denn am Dienstag mit dem Fernseher? Und dann meinten die, kein Problem, kannst du abholen. Ja, dann habe ich gesagt, okay, mache ich. Mein Kollege und ich haben uns so ein großes Mais genommen. Dann sind wir da hingefahren. Und dann macht dieser Lagerist da das Lager auf, guckt uns an und lacht laut. Und sagt, was wollt ihr denn mit der Karre hier? Und dann hat er den Karton rausgeholt. Der hat zur Hälfte hinten rausgeguckt. Das ging nicht, hat da nicht reingepasst. Ja? Ich habe kurz überlegt, ob ich da einen Riesenfehler gemacht habe, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann sind wir unverrichteter Dinge einmal nach Großbären und wieder zurückgefahren. Also insgesamt so anderthalb Stunden ohne den Fernseher, sodass wir ihn dann auf einem kleineren geguckt haben. Aber jetzt ganz kurz zurück zum Superbowl. Halbzeitshow.
Nachdem du erstmal kurz angegeben hast, dass du jetzt einen Riesenfernseher gekauft hast.
Also ich kann euch allen nur empfehlen. Ne? Also ich laufe jetzt bei mir zu Hause an meinem was 50 Zoll Fernseher vorbei und spucke den immer so angewidert an. Weil ich so denke, wie kann man eigentlich auf sowas, wie kann sich sowas überhaupt fernsehen?
Also Armut kotzt sich an. Ne?
Also dieses Ding, das ist ja der absolute Wahnsinn, Leute. Das, ihr müsst alle mal zu mir ins Büro kommen. Alles ist geil darauf, sogar ein Hertha-Spiel. Ja, also alles ist geil auf diesem Fernseher. Anyway, Halbzeitshow, ich habe das geguckt. Ich weiß nicht, ob es euch ähnlich ging. Ich hatte erstmal ganz viel einzuordnen. Ja, ich kannte natürlich Bad Bunny, war jetzt aber auch kein Bad Bunny Ultra. Ja, war mir jetzt nicht alles so mega krass geläufig. Und ich dachte, okay, was passiert denn hier gerade? Der redet nur Spanisch, der nuschelt da so ein bisschen ins Mikro rein. Irgendwie passiert ganz viel auf der Bühnen- und Kulissenebene. Hä, wie finden das die Leute eigentlich? Also das war so ein Grower bei mir. Ich habe die, glaube ich, seitdem noch 5-mal angeguckt auf YouTube. In voller Gänze. Und mit jedem Mal gucken, denke ich mir, das ist vermutlich das Grandioseste, was ich jemals im Live-Sport gesehen habe. Und genau die Frage, die du gerade aufgemacht hast, Kai, es ist mir ein völliges Rätsel, wie die NFL das erlaubt hat oder wie progressiv die NFL eigentlich ist, das zu machen. Weil das ist ja wirklich... Also ich bin völlig begeistert, wie man vielleicht hört, auf allen Ebenen klug und durchdacht und geil und es hat auch noch Spaß gemacht und es war auf Spanisch und es hat ganz viele Leute getriggert, das mag ich ja auch immer, also da hat ja wirklich alles gepasst, ihr merkt, ich bin ein Fan.
Ich bin sprachlos, Tommy, wirklich, weil ehrlicherweise, und das ist das Schöne, ich glaube, am Ende musikalisch ist das fast logisch, wenn man das gesehen hat, ich habe noch nie vorher, also wirklich noch nicht bewusst einen Bad Bunny Song gehört. Aber natürlich ist mir bewusst, welchen Impact dieser Künstler in der Community hat, also der weltweiten Community, aber in der Community hat. Und auch welchen Einfluss das Ganze hat, war auch so positiv überrascht, als ich gehört habe, er macht's und wie alle getriggert wurden, wie schön und das durchgezogen wurde und wie das zu keiner Diskussion kam. Und wenn ich dann Kid Rock Anti-Halftime-Show im Vergleich dazu gesehen habe, also mehr gewinnen kannst du nicht in etwas, finde ich, wie das Ganze stattgefunden hat.
Ey, hast du die gesehen? Ich habe die nicht gesehen. Also kannst du einen Satz dazu sagen?
Es ist halt ein unangenehmer Kid Rock, der in so einer Halle steht, wo auch eine Handvoll Leute, wo so Jubelamerikaner da drumherum stehen und er halt. Und das sind so die Kleinigkeiten, die es so absurd machen. In den Vorwürfen von, ja, man versteht ja kein Wort bei Bad Bunny, der spricht ja Spanisch und das ist ja alles auch so sexistisch anrüchig. Man setzt da Kid Rock hin mit seinen Songs, der die ganze Zeit relativ Nonsens vor sich hin rippt. Dann wurden so Texte eingeblendet in so Reels, die ich dazu gesehen habe, noch danach. Es ist eine absurde Alternativveranstaltung gewesen, die so überhaupt gar keinen Sinn ergeben hat. Und innen drinnen dann, wie du es gesagt hast, sagst Bad Bunny halt einfach mich genauso. Ich habe das Ding auch schon 5-mal gesehen. Ich sag's von Grund seiner Aura und den Botschaften da drin so gefesselt hat, dass ich auch beseelt war danach und diesen dann doch ultra mittel- bis unterklassigen Super Bowl über mich habe ergehen lassen, weil diese Halftime-Show so ein Hammer war.
Ich meine, bei beiden Organisationen, wir hatten ja so ein bisschen das Thema angerissen, FIFA versus NFL und was jetzt bei der WM passiert. Beide sind natürlich auf Gewinnmaximierung aus, aber die NFL auf der nationalen Ebene und auf der globalen Ebene geht ja eher den Weg, wir versuchen kulturell relevant zu sein. Im Übrigen, natürlich ist das auch vor einem kommerziellen Hintergrund passiert, was Bad Bunny erlaubt wurde. Ganz klar, weil man sich natürlich einer gewissen großen Zielgruppe, nämlich den Hispanics, nicht nur in den USA im Übrigen, sondern auch im wachsenden mexikanischen Markt zum Beispiel. In Mexiko wird auch natürlich ein NFL-Spiel pro Jahr ausgetragen. Man geht nach São Paulo, man wird vielleicht irgendwann, weiß ich nicht, in Buenos Aires ein Spiel machen. Also man will lieber kulturell relevant sein, auf dem nationalen wie globalen Level. Übrigens, die politische Arbeit, auch wenn man natürlich sich mit Trump teilweise gut stellt, was so den Commissioner der NFL betrifft, die politische Arbeit, wo es dann darum geht, Mandatsträger und Entscheidungsträger zufriedenzustellen, die müssen übrigens die Franchises innerhalb der NFL erledigen auf dem State-Level. Weniger die NFL selber, natürlich muss die auch im Weißen Haus sich halbwegs gut stellen, aber wenn es dann um Stadionneubauten geht und so, das müssen dann die Teams selber erledigen, das ist für die NFL nicht ganz so relevant. Die FIFA geht einen ganz anderen Weg. Die FIFA möchte Gewinnmaximierung, indem sie sich mit allen möglichen Autoritäten, also Regierungen und so weiter, gut stellt, um deren Geld zu erhalten. Die FIFA kämpft ja weniger um kulturelle Relevanz, weil sie glaubt, Fußball ist ohnehin global kulturell relevant und vielleicht die kulturell relevanteste Sportart überhaupt auf dem Erdball. Sehr wahrscheinlich ist es ja so. Und deshalb geht man eben einen ganz anderen Weg. Und die FIFA biedert sich dann primär immer den Autoritäten an und hofft darauf, sich bei denen gut zu stellen, sei es in Katar, als Infantino ja also teilweise in Katar gewohnt hat vor der letzten Weltmeisterschaft, oder jetzt eben mit den USA, weil man sich dadurch das meiste hofft, was die Gewinnmaximierung betrifft. Das sind einfach zwei Organisationen, die beide das meiste Geld rausschlagen wollen, aber auf eine ganz, ganz unterschiedliche Art und Weise. Aber
wo kommt nochmal, also wie viel Kohle kriegt eine FIFA jetzt von den USA? Also sind das dann quasi die Gebühren, dass sie da die WM austragen?
Ja, und dass sie überhaupt die WM dort machen können, dass sie mit denen kooperieren, ich meine, es ist doch besser.
Ja, also weil ich dachte immer, das meiste kommt vom Fernsehgeld, aber stimmt schon. Also
ja, aber das muss ja trotzdem gut stellen, ne, mit so einem Land. Und ich meine, am Ende, da gibt es ja auch Tax Breaks und so weiter, das ist ja für die FIFA immer ganz wichtig, ne, dass du am besten gar keine Steuern zahlen musst, dass so viel
möglich.
Ja,
das ist wahrscheinlich, ne? Ja, also da gebe ich dir recht.
Weil ich meine, das ist ja immer so interessant, ne, die Austragungsländer, die geben dann der FIFA am Ende einen Tax Break, also sprich, am Ende muss die FIFA gar keine Steuern zahlen und kann alles mitnehmen, ne, was natürlich super ist, wenn wir ja dann über Milliarden am Ende, die du dann nicht an irgendwie abführen musst. Und das ist natürlich immer wichtig. Und wir reden ja nicht nur über die Weltmeisterschaft teilweise, sondern auch so über die Kontinentalverbände und was passiert mit irgendwelchen Turnieren und wo ist die nächste Club-Weltmeisterschaft und so weiter. Das ist ja so ein ständiges von der FIFA Vordringen, aber immer, man redet immer mit Autorität, man redet immer mit Regierungen und weniger geht man in Länder hinein und sagt, wir wollen jetzt Fußball so geil und kulturell relevant machen und auch vielleicht ein bisschen edgy, dass uns alle Leute lieben, weil die FIFA glaubt, Fußball ist eh schon relevant, die Leute kommen ja so oder so. Wir müssen uns nur mit den Regierungen gutstellen. Ja, wir geben
das
Trump
ja ein Stück weit, ne?
In Peace. Also natürlich stimmt es, klar, aber Football, weil Football erobert ja Märkte erst noch. Zum Beispiel eben den Hispanic-Markt, der wird ja erst noch erobert. Man geht dann nach Ciudad de Mexico, spielt im Aztekenstadion ein Spiel oder macht 2, 3 International Games im Aztekenstadion zum Beispiel. Aber weiß natürlich, wir haben diesen Markt noch nicht komplett durchdrungen. Wenn wir aber einen sehr, sehr relevanten puerto-ricanischen Superstar nehmen und den frei Schnauze, mehr oder weniger. Der darf machen, was er will. Der darf die politischen Botschaften senden. Da ist vielleicht jemand im Weißen Haus ein bisschen böse, aber am Ende sind wir in den USA derart mächtig, dass es auch nicht ganz so schlimm ist. Und gleichzeitig haben wir aber einen anderen Markt mehr und mehr erschlossen, weil natürlich die Hispanic Community in den USA, also in Miami und in Kalifornien und so weiter, wo ja auch das Finale war, also das Super Bowl, und natürlich auch darüber hinaus, weil am Ende als Puerto Ricaner ist natürlich Bad Bunny auf der einen Seite US-Amerikaner, auf der anderen Seite aber auch natürlich irgendwie Vertreter von Mittelamerika und Lateinamerika. Da hat man da einfach so viel Input und Durchdringungsmacht in dem Hispanic-Markt, dass es sich für die NFL am Ende lohnt. Also es ist ein gutes Kalkül, was die NFL wählt.
Und was er ja auch gemacht hat, ist ja einmal zu betonen, gibt es ja diese legendäre Szene am Ende, wo er sagt, God bless America. Und dann fängt er an, alle Länder auf dem amerikanischen Kontinent, nämlich Nord, Mittel und Süd aufzuzählen, was ja eine schöne Umdeutung ist, weil wir ja auch immer sagen Amerika, was ja gar nicht stimmt. Ne? Es ist einfach nur ein Land, die Vereinigten Staaten von Amerika. Und wir haben eben all die anderen Länder auch. Und für Amerikaner sind Puerto Ricaner ja auch nur so Amis zweiter Klasse, wenn man will. Ne? Ich glaube, die dürfen auch nicht mal wählen, kann das sein? Vielleicht irre ich
genau,
mich
ums Wahlrecht gibt es immer Streit. Und auch zum Beispiel als Puerto Rico von Unwettern heimgesucht wurde und so, war ja auch die Unterstützungsleistung der Vereinigten Staaten, des Hauptlandes quasi, des Festlandes dann durchwachsen, um es mal so auszudrücken. Und natürlich auch die Rhetorik von Trump gegenüber von Puerto Rico ist auch sehr, sehr negativ, sodass man manchmal den Eindruck hat, dass Puerto Rico gar nicht zu den USA gehört, sondern einfach, ich sag mal, ein Land wie Venezuela und Kolumbien ist, ne? So liegt irgendwo, oder Kuba, ne? So ungefähr. Wobei das ja gar nicht stimmt. Ja, deshalb, das spielt eben so eine doppelte Rolle. Aber als Puerto Ricaner ist eben Bad Bunny deshalb auch so doppelt relevant. Also nicht nur in die USA hinein, wo viele ja puerto ricanischstämmige Leute in New York zum Beispiel leben, in Miami, in Florida allgemein und so. Also da spielt schon alles eine Rolle. Und das Ding mit den Americas im Übrigen ist ja auch so ein generelles Thema, ne? Dass es immer darum geht, ist es jetzt nur reinweg die Vereinigten Staaten von Amerika? Wo fängt Amerika an? Wo hört Amerika auf? Gibt es eigentlich ein großes Amerika? Sind es 2 Kontinente? Ist es ein Kontinent? Ne? Also zum Beispiel die Rennstrecke in Texas, Austin, Texas, heißt ja Circuit of the Americas, weil sich damals die Verantwortlichen gedacht haben, eigentlich, wir befinden uns in Texas, aber unsere Strecke befindet sich so am Mittelpunkt, wenn man so die Nord-Süd-Achse nimmt und Ost-West-Achse, eigentlich so an diesem Schnittpunkt von Amerika und nicht nur einfach so irgendwo in Texas. Also das ist eine sehr, sehr spannende Debatte darüber hinaus, aber ich glaube, da nörden wir dann zu sehr ab, wenn wir darüber jetzt noch ewig diskutieren.
Nee, lass mal wieder zum Fußball kommen. Wir können ja mal überlegen, was wir mit der Forderung von Oke Göttlich machen, dass man, wenn ich jetzt, wann soll man denn dann einen WM-Boykott diskutieren? So, also das muss man ja auch dazu sagen, ist ja häufig falsch zitiert worden, er hat ja nicht zum Boykott aufgerufen, er hat ja nur gesagt, also dass man jetzt es mal zumindest andiskutieren könnte. Also wir wissen alle, dass es unrealistisch ist, also weil der DFB hardcore angewiesen ist auf das Geld von dieser WM, eine Diskussion zu führen, also finde ich jetzt erstmal nie falsch, oder?
Also da habe ich natürlich, du hast es fast geahnt, Kai, eine sehr starke Meinung dazu. Ich fände einen Boykott völligen Quatsch, denn ich habe mir gerade einen 100-Zoll-Fernseher gekauft. Ja? Und diese WM wird die Geist-WM aller Zeiten. Ein Grill ist auch schon on the way. Wir haben sehr viel Platz. Also das wäre jetzt ja völlig albern, hier jetzt zu boykottieren,
warte, ganz
wenn ich
kurz,
keine,
Tommy,
keine Schlandspiele gucken kann.
Aber Tommy, ein Grill, die meisten Spiele sind irgendwie Mitternacht.
Ja, sag mal, ja, meinst du, ich kann Mitternacht nicht grillen oder was?
Gewesen.
Also, meine Güte.
Der wird gar nicht ausgemacht.
Ja, der darf dann auch durch. Ne, ganze,
aber ganze also am Ende sagst du ja dann ironisch auch, also eigentlich Quatschdiskussion, oder?
Nee, also ich finde vom Grundsatz her, dass man sagt, also ich kann mir persönlich nicht vorstellen, eine WM zu spielen in einem Land, wo einfach Leute von der Straße weggefangen werden, teilweise sogar erschossen werden. Da muss ich persönlich sagen, also ich hätte jetzt, selbst wenn ich Tickets hätte, müsste ich mir das wirklich sehr, sehr gut überlegen, ob ich da hinfahre. Die werden natürlich schon eine Ansage bekommen, so Leute, wenn die ganzen Fußballfans hier sind, dann reißt euch mal ein bisschen zusammen, da bin ich mir auch sicher. Und dennoch, also es ist nicht völlig abwegig. Ja, also wir haben damals darüber gesprochen, die Bedingungen für Arbeiter, ja, das war damals das große Thema. Und jetzt geht's gerade um Grundrechte und einfach die Säulen der Demokratie. Also ich finde, es ist mehr als legitim, darüber zu diskutieren, wenn wir damals diskutiert haben.
Es wurde ja ein bisschen getrieben. Die Hauptdebatte um den Boykott war ja im Zuge der Grönland-Diskussion im Übrigen auch. Also da kam das so ein bisschen auf. Minnesota hat es da nochmal verstärkt. Aber es war wirklich Grönland. Es hat sich ja seit dem Weltwirtschaftsforum in Davos so ein Stück weit erstmal erledigt. Weil man da so irgendwie. Trump ist ja eh ein Einknicker. Also knickt er bei allem ein. Eis wird jetzt auch aus Minnesota abgezogen. Zölle auf Stahlprodukte zum Beispiel werden jetzt auch zurückgenommen oder zumindest verringert. Also das ist ja klassische Trump-Politik. Erstmal was raushauen und dann 2 Monate später wieder zurücknehmen. Aber genau, Grönland hat das so ein bisschen initiiert, weil natürlich dann auch so aus EU-Sicht, okay, was passiert jetzt hier? Das ist dänisches Territorium. Was wird jetzt? Ist es ein NATO-Fall am Ende? Wird innerhalb der NATO dann sich bekämpft? Aber ich glaube, Göttlich hat natürlich auch aus einer Position gesprochen, dass einfach St. Pauli der bekannteste, eher linksgerichtete Verein ist und natürlich dann auch die Minnesota-Debatte und allgemein Eis agieren in den USA nochmal stärker nach vorn tritt und auf der Agenda steht. Es wird natürlich nicht passieren, aber ich wäre nicht komplett überrascht, wenn jetzt irgendwie eine neue Grönland-Debatte oder was Ähnliches aufkommt. Man weiß ja nicht, was in 2 Monaten wieder ist. Also vor 2 Monaten oder vor 3 Monaten hat auch keiner über Grönland gesprochen. Und plötzlich im Januar war das heißeste Thema im politischen, weiß ich, Geschäft insgesamt. Ne? Insofern, man weiß ja nicht, was in 2, 3 Monaten ist, ob es da wieder eine neue Debatte über irgendwas gibt und dass da plötzlich sich Trump auf die Seite von Russland schlägt im Ukraine-Konflikt. Das zumindest die WM als politisches Werkzeug genutzt wird von einigen Regierungen in Europa, dass die am Ende sagen, ja, vielleicht boykottieren wir doch am Ende die WM. Ist es so, dass die Nationalverbände, die Fußballnationalverbände schicken ja die Teams, also sie müssten dann am Ende boykottieren. Allerdings wissen wir natürlich auch, dass die meisten Nationalverbände doch dann sehr abhängig sind von den nationalen Regierungen.
Also ja, und von der Kohle, die aus der WM kommt, ne?
Gut, aber,
also,
aber auch von den nationalen Regierungen. Wenn die Bundesregierung sagt, DFB, ihr boykottiert, dann boykottiert der DFB natürlich. Ne?
Ja, natürlich. Aber also wenn der DFB es alleine entscheiden kann, also der ganze Apparat hängt an der WM und der EM, alle U-Frauen etc. Mannschaften, also wir haben das ja gesehen, das war ja vor 2 Jahren relativ offenkundig, wie der DFB in Schieflage kommt, wenn die Nationalmannschaft schlecht spielt. Auf einmal gab es 20 Millionen Miese im Jahr, bevor Nagelsmann dann übernommen hat und 24 kam. Also der ganze Apparat ist maximal abhängig von der Nationalmannschaft der Herren und deshalb werden die gar nichts boykottieren.
Glaube ich auch. Also es ist eigentlich unrealistisch. Ich sage ja nur, es wird als politisches, weil das war jetzt bei Grönland auch so, es wurde so ein bisschen als so mögliche politische Drohgebärde genutzt, weil
ja,
natürlich,
genau.
weil Europa sagt sich dann, zum Beispiel Deutschland, und es gab ja auch Jürgen Hart zum Beispiel aus der CDU, der dem Bundeskanzler relativ nahe steht, hat das mal ins Spiel gebracht. Das ist immer interessant, wenn dann so Leute, die Regierungsverantwortlichen nahestehen, was ins Spiel bringen, man weiß ja teilweise, wo es herkommt, dass es einfach nur eine Möglichkeit ist, um so teilweise Verhandlungen voranzutreiben, weil es ist besser, als wenn man jetzt in Handelskrieg eingeht. Ne, lieber mal WM boykottieren, würde jetzt vielen Industrien in Deutschland überhaupt nicht wehtun. Ne, also die Stahlindustrie oder die Automobilindustrie würde jetzt keinen Schaden nehmen, wenn jetzt Deutschland die WM boykottiert. Es wäre dann eben nur der DFB, der geäfft wäre. Also deshalb, ich sag mal, es könnte sein, dass es noch ein Thema wird, aber es wird niemand boykottieren. Und was die WM selber betrifft, meine Prognose zumindest kurz, die WM wird natürlich auch von den Fans dann Deutschland irgendwie verfolgt. Es wird ein bisschen eine schwierige WM, weil so viele Spiele sind, 96 Spiele, und viele Spiele mitten in der Nacht sind und niemand schaut. Das ist die eine Herausforderung.
Ja, weil es zu viele Spiele sind. Aber hinten gucken wieder genug. Also,
weil es ein und Nacht
ist,
ne?
Also, aber hatten wir doch auch schon in Südkorea so, da haben wir auch alle Spiele geguckt. Also insofern,
du hast vielleicht alle Spiele geschaut.
Ich habe alle gespielt.
Na gut, du bist auch 5 Uhr noch in der Thai-Oase.
Ja. So.
Ich habe aber auch mich immer dabei ertappt, wie ich schlaftrunken früh aufgewacht bin und einen Fernseher gemacht habe und irgendwie Südkorea gegen Albanien gefühlt geguckt habe. Die Masse der Spiele dieses Mal macht es natürlich noch absurder.
Ja.
Jetzt ist aber natürlich die Frage, Tommy, jetzt hast du ja einen Fernseher gekauft. Gab es nie die Option für dich, darüber zu fliegen und WM zu gucken, weil es ja die größte Entertainment-WM und damit vielleicht auch die kulturell spannendste WM wird? Also ich sag das so, weil mich hat das am Anfang, als sie da hingelegt wurde, hat mich das so voll gekriegt. Ich dachte, okay, krass, das ist wahrscheinlich die letzte kulturell spannende und vielfältige WM, die es so geben kann.
Hallo, danach ist Spanien in Portugal. Also das stimmt.
Ja, und Uruguay und Marokko,
ein Spiel,
das ist ja nicht eine WM.
Das
ist eine WM, die auf 4 Kontinenten verteilt ist.
Aber das ist doch die viel geilere WM.
Wir haben da erstmal die Europameisterschaft in England.
Ja.
Lass uns mal Tommy beantworten hier.
Naja, also ich habe ja eh immer ein bisschen Mühe. Ich müsste ja meine ganze Familie mitnehmen. Und es sind auch überhaupt gar keine Schulferien. Also das würde für mich eh schwer werden. Und nee, also ich weiß gar nicht, ob ich ein Visum bekommen würde, um ehrlich zu sein. Also,
natürlich
was
würdest du ein Visum
gecheckt
bekommen.
Die müssen doch nur unseren Podcast einmal hören, wie oft ich hier schon auf Trump geschimpft habe. Keine Ahnung, ob ich da nicht direkt verhaftet werde.
Nein, ich natürlich nicht. Also wir müssen mal den Prozess können wir weiter verfolgen. Also es ist jetzt so gewesen, wir ziehen die vierte Wand weg. Es war jetzt so, dass man, wer jetzt akkreditiert werden wollte auf deutscher Seite quasi für den DFB oder für die deutschen Journalisten, der musste ja seinen Antrag einreichen. Irgendwie, ich glaube, 130 Journalisten haben eine Akkreditierung erhalten oder zumindest die Zusage vom DFB erstmal. Dann musste ich bei der FIFA noch eintragen. Einer der 130 bin ja ich. Ne? Insofern, also ich wäre schon mal drüben dann und könnte ja als SNF-Korrespondent dann darüber berichten. Ja, als Field-Reporter. Was dann so in Toronto oder Houston los ist, wo die deutsche
Nationalmannschaft. Aber weißt du, was du machen könntest? Du könntest unser Mann des Protestes sein vor Ort. Also wir sind natürlich nur die Passiven hier, die irgendwie das Feuer befachen können, aber ich wünsche mir schon von dir als Mann vor Ort, dass du dann die kritischen Töne für SNF halt irgendwie anstrengst. Auch mal irgendwie ein T-Shirt, einen Flitzer, mal auch irgendwie ein Banner oder so. Also das wäre doch eigentlich ganz nice.
Mal so einem Ice Agent einfach aufs Maul hauen im Vorbeigehen.
Ice Agent, genau. Wenn, dann musst du schon eine Sig P 320 oder so rausziehen.
Aber,
eine Sache noch zum Visum, ne? Vielleicht, weil man die Touren, geht ja mittlerweile über eine App. Und ich habe es jetzt gerade gemacht für ein anderes Thema. Ist mittlerweile sehr, sehr einfach. Also dahingehend gibt es eigentlich keine Probleme. Es wird aber interessant sein, inwieweit natürlich irgendwelche Länder, die an der WM teilnehmen, auf der Travel-Ban-List zu dem Zeitpunkt stehen. Es wird nicht Deutschland betreffen, aber vielleicht Iran und so weiter.
Deshalb, ich will den Ball nämlich trotzdem noch einmal aufnehmen mit dem Protest. Also, weil ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht zum ersten Mal Athleten oder Spieler Proteste gibt, die ernsthaft sind. Also nicht so das, was die Deutschen da quasi in Katar gemacht haben. Das war ja eher unangenehm. Also und auch keine Regenbogenbinder, auch wenn ich es ein schönes Statement finde. Aber so ein bisschen, ich meine gut, wir haben jetzt irgendwie das mit dem ukrainischen Bobfahrer bei Olympia, sehen wir es gerade. Oder Rotler ist der, Entschuldigung.
Habe ich gar nicht mitgekriegt, was war da los?
Naja, der hatte irgendwie auf seinem Helm 20 verstorbene ukrainische Athleten und der IOC hat ja genau dieselbe Herausforderung, dass sie keine politischen Statements zulassen. Und dann haben sie ihn zum Training, haben sie ihn noch zugelassen und für den Wettkampf haben sie ihm gesagt, also mit dem Helm darfst du nicht. Und dann hat er gesagt, ja gut, dann mach das nicht. Dann nimmt er nicht teil an Olympia. Und das ist schon, also ein gutes Statement, auch finde ich eine gute Art des Reminiscen oder des Tributzollen für verstorbene Athleten. Und sowas Vergleichbares würde ja auch beim Fußball gehen, ne? Also ja, wenn du jetzt doch irgendwie ein T-Shirt mit einem Spruch drunter hast, das kriegt ja keiner mit. So, du musst halt mit den Konsequenzen leben. Wahrscheinlich wirst du dann vom Turnier ausgeschlossen als Einzelspieler. Ich weiß nicht, ob es sogar dann eine Sippenhaft für die Mannschaft gibt.
Ja, ich glaube, als Einzelspieler also, gesperrt werden wäre auf alle Fälle im Bereich des Möglichen.
Ja, aber dann scheiß drauf, ne?
Ja, also, ja, aber das, halt wenn du der Groß, wenn du einfach ein großer Spieler bist, ja, also wenn das Kylian Mbappé macht, ja, dann will ich sehen, dass die FIFA den sperrt. Ja. Ja.
Also was für eine schöne Kontroverse wäre das, ne? Eben. Also entweder musst du halt der No-Name sein und du machst das im dritten Vorrundenspiel, wenn du eh schon ausgeschieden bist und weißt, dass du, keine Ahnung, vielleicht sogar dein letztes Turnier oder so. Oder du
ich habe einen, der mir einfallen würde. Auch aufgrund der Behandlung
ja, Oliver Baumann? Also,
ich habe eigentlich einen ernsthaften Vorschlag gehabt. Ich weiß, was man hier machen könnte, nämlich die Ikone der Muslime, nämlich Mohamed Salah, der seine letzte Weltmeisterschaft spielt für Ägypten.
Ja, aber
weißt du, der zum Beispiel sagt, wegen der Behandlung von Muslimen in den USA macht er Protest. Ich will gerne mal sehen, ob dann die FIFA Mohamed Salah, weißt du, die Ikone des Islam, zumindest was Sport betrifft, ausschließen würde, weil dann würden sie sich natürlich den Unmut von Milliarden gefühlt
auf. Aber ist ja wirklich ein gutes Beispiel, ja, ne? Also eben. Im Zweifel, ich glaube, die FIFA kann wahrscheinlich runterregieren bis in alle Ligen rein, befürchte ich. Aber ich weiß nicht, ob sie es tun würde, wenn die den jetzt ausschließt von FIFA-Turnieren, selbst von Nationalmannschaftsturnieren. Da kann sie wahrscheinlich auch noch reinregieren. Dann könnte ja Salah sagen, ey, ist mir egal, aber ich bin unsterblich damit.
Und ob es die FIFA dann wirklich macht, weil natürlich jetzt bei dem Beispiel IOC, was du gerade angesprochen hast, mit dem Skeleton-Fahrer Heraskevic. Ja, Vladislav Heraskevic, könnt ihr gerne googeln. Also Heraskevic und dann findet ihr alles, Skeleton. Da ist natürlich auch das Thema, dass das IOC bzw. einzelne Verbände im Wintersport, jetzt ganz kurz, ne, Insights von den Olympischen Winterspielen, die sind ja sehr daran interessiert, dass Russland zurückkehrt, weil natürlich zum Beispiel im Eishockey, ne, Luke Tardif, der Weltverbandspräsident des Eishockeys, möchte gerne, dass Russland, Weißrussland, dass die zurückkehren, weil natürlich da sehr, sehr viele hochkarätige Sponsoren sind, die gerne den Wintersport unterstützen, wie auch im Eiskunstlaufen und in einigen anderen Sportarten, weil Russland eben gerade im Wintersport eine Riesenrolle spielt. Auch da wieder, ne, IOC mit Blick dann auf gewisse Autoritäten und gewisse Länder, doch eher so ein bisschen in der Buckhaltung vielleicht. Und die FIFA will natürlich auch nicht, dass jetzt gegen Trump protestiert wird, während Infantino gerade den zweiten Peace Prize Donald Trump überreicht. Also es könnte echt zu einer Kontroverse kommen. Also ich sag mal, Mohamed Salah hätte vielleicht die Statur, um dann sowas durchzuziehen. Und am Ende würde die FIFA vor einem Dilemma stehen, weil den zu sperren, das können sie eigentlich fast nicht machen.
Wir wissen, dass das nicht passiert, ne?
Mohamed Ali wurde auch gesperrt, als er sich beim Vietnamkrieg geweigert hat.
Aber ich meine, seht ihr einen dieser Spieler, die wirklich die Cojones haben, sich so in die Welt zu stellen?
Salah. Sehe ich so.
Ich sehe da Chris Führig.
Oh Gott.
Das ist ja schön. Ja.
Nee, und selbst Führig, wenn, Leute, es ist doch auch scheißegal. Ich habe inzwischen den begründeten Verdacht, es geht da wirklich nur ums Geld bei der FIFA.
Wie kommst du darauf? Tommy, nenn mal ein paar Argumente.
Aber ich will ganz kurz, wir sind da so ein bisschen rübergegangen. Konstantin, ich finde das schon ganz überragend. Ich würde an dieser Stelle unter uns auch hier anregen wollen, nachdem wir jetzt so Wochen uns hier verzogen haben und keine richtige Folge gemacht haben. Wie wäre es denn dann mit schöner neuer Fußball Daily? dass wir uns immer treffen und jeden Tag einmal kurz 10 Minuten drüber sprechen, was Konstantin da erlebt. Wirst du wirklich 6 Wochen drüben bleiben?
Nein, nicht 6 Wochen. Ich meine, ich hole mir erstmal die Akkreditierung und dann schaue ich weiter. Ich habe auch geschaut, ne, zum Beispiel Deutschland spielt ja in Houston und in Toronto zum Beispiel. Dann denke ich mir so, ah, Toronto ist eigentlich ganz nice, Kanada, ne, das ist, ich meine, das Visum beantragen ist auch nicht so einfach, aber das ist in Ordnung. In Houston ist mein Problem ja eigentlich, dass ich dann der Einzige bin, der da rumläuft ohne Schusswaffe. Alle anderen haben ja eine. Das ist auch irgendwie unfair, ne? Das ist irgendwie ein unfairer Fight, muss man
ja
schon sagen.
Nein, du holst dir eine Mystery Box und dann ist da bestimmt nochmal irgendwie.
Ich habe mit Adeyemi schon gesprochen. Genau, wenn er mitfährt.
Den Chaco von Adeyemi nimmst du.
Wenn Adeyemi nominiert wird für die WM, dann sind wir eh, ne? Dann sind wir ausgerüstet. Glock und Sig Sauer sind dann Hauptsponsor. Ey,
warum der eigentlich keinen Sponsoring von einem Waffenanbieter von Rheinmetall oder so jetzt irgendwie so ein Individualsponsoring?
Naja, Rheinmetall macht ja keine Waffen, keine Handfeuer.
Ja, ja. Ach, es wäre so, dann Sig Sauer, aber Sig Sauer hat ja gerade
das. Einem Panzer rumfahren oder was?
Ja, das aber übrigens, Sig Sauer hat ja auch so.
Auf dem Flügel hoch und runter fahren.
Sig Sauer hat ja auch so seine Probleme in den USA. Ja, übrigens, wer das mal googeln möchte, Sig Sauer Controversy, der wird dann ein bisschen was rausfinden über eine spezielle Dienstwaffe, die selber losschießt, ohne dass man sie betätigt. Aber das ist ein anderes Thema für alle, die sich da mal informieren wollen. Also, ja, mal sehen, vielleicht, wenn Adeyemi am Start ist, dann werden wir sicherlich was mit den Nunchucks machen können, da drüben.
Ey, aber ich frage deshalb, weil ich hatte nämlich, für mich war diese ganze WM, was ich vorhin gesagt habe, so ein großes kulturelles Spielfeld und ich habe richtig Bock, da was zu machen. Dann bin ich ein bisschen abgetürnt von allem, was drumherum passiert und Friedenspreisen, die gegeben werden, Kosten für Tickets und so weiter. Aber am Ende bin ich immer noch Fußballfan und habe allen Ernstes angefangen, mir eine Route zusammenzustellen. Und ich sage es jetzt hier laut, Deutschland Curaçao in Houston ist mein Ziel. Konstantin, bist du dann auch da vor Ort?
Naja, müssen wir uns nochmal absprechen, aber es wäre schon geil, muss ich ehrlicherweise sagen. Ne? Also,
ja, weil ich finde, habe nämlich das gefunden und dann spielt nämlich, glaube ich, 3 Tage später in Dallas, spielt dann, glaube ich, England gegen Kroatien und einen Tag vorher spielt auch in Atlanta irgendjemand gegen irgendjemand und das ist so eine geile Autoroute. Ich habe das gemacht vor kurzem aus New Orleans nach Houston und in Atlanta war ich schon und so und Dallas hoch. Ich hätte einfach wahnsinnig Bock auf die Tour, deswegen die offene Frage. Konstantin ist da, ich habe Bock. Jungs, wie sieht's aus?
Also fährst du dann, also bist du dann unser Fahrer? Wäre das in Ordnung?
Ja, ja.
Im Übrigen, wenn wir mit Piller vielleicht in Houston und Dallas unterwegs sind, im Sommer, im Juni, bei so 40 Grad im Schatten, wir werden dann wahrscheinlich auch nur in Unterhosen rumlaufen die ganze Zeit. Ne?
Nun, das will keiner sehen. Ich bin aber auch da. Ich bin eine Woche in L.A.
L.A., na also.
Ja, ich habe ja bewusst diese L.A.-New York-Sachen gelassen, ne? Onkel Pillow zum Beispiel, der fliegt nach, der ist überall da, der suchte auch ein Deutschlandspiel und so, der versuchte auch irgendwas für sich zu finden. Ich finde ja so Houston, da geht halt wirklich keiner hin, ne? Also aber ich kann mir nicht vorstellen.
Ist es trotzdem krass, Nico, dass wir jetzt irgendwie, wir haben jetzt Februar, ne? Mitte Februar, dass jetzt erst so langsam die Leute denken, ja, wo mache ich denn hin und so weiter. Ich habe irgendwie das Gefühl, viele Leute wollen schon ganz zur WM, ne? Aber man ist irgendwie nicht so. Man hat so diese Abwartehaltung. Kann das sein?
Ja, ich sag das, das liegt an der Gesamtkonstellation.
Ja, oder dass man so, ja, mal sehen, also ich will gerne hin, aber ich muss mal gucken, wo und so. Also es ist nicht, ich glaube, bei anderen Weltmeisterschaften dann die Leute hätten die im November schon, okay, also ich habe die Route schon durch, ich habe den Mietwagen schon gebucht, Hotels sind klar und ab geht's. Und jetzt so, ja, ich will gerne, aber also mal so abwarten. Mal abwarten, wo Eis als nächstes ist, weil die werden ja aus Minnesota abgezogen und sollen jetzt in andere demokratisch geführte Bundesstaaten bzw. Städte gehen. Also ist auch super.
Ein Schelm, der böses Ding.
Na, also keine Verbindung zwischen dem einen und dem anderen.
So, reicht, oder?
So, ihr Lieben, also ich habe jetzt, während wir hier aufgenommen haben, mein Auto auf 96% geladen. Ja, ich sitze ja im Auto, weil ich zu Hause nicht aufnehmen kann. Ich finde, das hat sich gelohnt. Da kann ich jetzt nochmal ganz entspannt nach Magdeburg und zurückfahren.
Und dann warum nach Magdeburg?
Ja, einfach, weil das ungefähr hinkommt von der Reichweite.
Kannst du uns kurz erklären, warum die Hertha es wieder nicht geschafft hat, im DFB-Pokalfinale zu stehen?
Das kann ich dir sagen, weil bei uns Pascal Clemens einen Elfmeter verschossen hat. Und sonst gab es nämlich überhaupt gar keinen Grund. Da waren wir absolut auf Augenhöhe, wie ein Erstligist, wie der Geisterverein auf der ganzen Welt. Und das werden wir dann einfach morgen machen, wenn wir gegen Hannover spielen. Oder heute, wenn diese Folge rauskommt. Und um weiter in Schlagdistanz zum Aufstieg zu bleiben. Also wir sehen uns nächstes Jahr in der ersten Liga, lieber Nico.
Ich freue mich darauf.
Da bin ich mir nicht so sicher.
Abwarten. Also Bremen, erste
Doch,
Liga.
Doch, ich zähle fest drauf.
Optimistisch, würde ich sagen, Bremen, erste Liga.
Ach so.
Beruhigt euch mal bitte.
Daniel, Feintuning.
Nico, wir einigen uns drauf. Wir sehen uns definitiv nächste Saison, in welcher Liga werden wir dann
noch sehen? Ja, Relegation, so. Hertha, so. Werder, wie geil wäre das denn?
Oh, das wär
wir in Tommys Loge.
Ich möchte eine Sache sagen, Leute.
Wir machen alles, ja, hauen ich, alles kurz und klein.
Ich möchte eine Sache zu Bremen sagen. Ich habe ja sonst überhaupt gar keine Meinung zu Bremen. Aber was mir wirklich negativ aufgestoßen ist, ja, ist, dass man Horst Steffen holt, um dann zu sagen, nee, aber Zeit gebe ich dem nicht. Während man quasi alles, was er in Elversberg aufgebaut hat, sogar noch bei seinem Nachfolger sieht. Also was war denn der fucking Plan da? Haben die, das ist doch kein Feuerwehrmann. Das war doch völlig klar, was man sich da holt. Wieso haben die den da rausgeschmissen? Sind die verrückt?
Hast du dir mal den Kader von Werder Bremen angeschaut?
Ja, aber den hat er ja nicht zusammengestellt.
Naja gut, aber das ist das Problem. Ich meine, die haben einen Kader nicht für Horst Steffen Fußball. Und was natürlich auch ist, Werder Bremen. Ne? Wenn man einmal sich verzockt, ist es nur in Ordnung. Naby Keita. Wenn man sich ein zweites Mal verzockt, ist man dann einfach der Dumme. Und ich habe euch vorher gewarnt, Victor Boniface wurde vom AC Milan abgelehnt wegen seines Knies. Aber Werder Bremen sagt, ey, wir sind schlauer als Milan, als einer der großen Clubs Europas. Wir nehmen Boniface, wird schon klappen.
Ja, ist ja gut
von
jetzt.
Der AC Milan.
So. Vom AC Milan, ja.
Reicht.
Wollte ich nur mal sagen.
Gut, ich möchte nicht drüber reden und alles Weitere würde jetzt die Gesellschaft draußen auch nur verunsichern. Deswegen beende ich das an der Stelle, bevor ich jetzt anfange, über Werder Bremen zu reden. Tommy, stell dich in dein Auto. Kai, verkauf ein paar Banden. Konstantin, viel Spaß bei Olympia. Wir hören uns in 2 Wochen wieder, versprochen. Das war schön, neuer Fußball. Reicht jetzt auch hier. Tschüss.